Gut, was machst du? Irgendeine Attacke los, dann waren wir nach 6 Wochen mit dem ersten Auto fertig.
Der Ausbau muss den Normen entsprechen, die wir einhalten wollen und müssen.
Der Rollifahrer, der sonst hinten im Gepäckraum gesessen hat, sitzt jetzt vorne rechts.
Wie lange dauert ein typischer Umbau für einen Rollstuhl- oder Liegend- oder Tragestuhlfahrzeug? Das ist heute die große Frage, die wir uns stellen.
Und die Frage beantworten wir nicht alleine, sondern wir sind heute zusammen mit Attila Bayer. Attila ist Geschäftsführer des familiengeführten Karosserie- und Fahrzeugbaubetriebs Bayer in Göttingen. Er entwickelte aus der klassischen Unfallinstandsetzung eigene Lösungen für Fahrzeugausbauten in der Personenbeförderung und in der Mobilität für eingeschränkte Menschen. Das Unternehmen fokussiert sich auf Lackierung, Unfallinstandsetzung, Mechanik und Fahrzeugbau. Gemeinsam mit seinem Bruder und Vater führt er seit 2013 einen weiteren Standort in Kassel. Sie sind Arbeitgeber für über 100 Mitarbeitende in der Region Süd, Niedersachsen und Nordbayern.
Nordhessen.
Attilas Motto ist: Verantwortung übernehmen, weiterbauen und stolz machen. Liebe Attila, herzlich willkommen in unserem Podcast, nicht in Nordhessen, sondern in Nordhessen.
Nordhessen.
Heute ausnahmsweise. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, Babette und Jens. Schön, dass ich hier sein darf. In Nordhessen, nicht in Nordbayern,
genau.
Und nicht in Niedersachsen, sondern im sonnendurchfluteten Mesung.
Ja, genau. Und du hast zum Glück gar nicht so weit. Wir haben ja manchmal hier schon Gäste, die wirklich auch echt ein paar Stunden im Auto saßen. Du bist sozusagen ums Eck hergekommen.
Wie lange hat es gedauert? 50 Minuten, eine Stunde? Ja. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt.
Ja.
Ich habe wirklich heute erstmals seit langem die schöne Autofahrt genossen. Und das im Januar. Doch,
das freut mich.
Schön.
Okay, also schön, dass du da bist. Wir haben spannende Themen und wir haben dich ganz bewusst ausgewählt, weil wir natürlich gerade so wie Landeier, aber natürlich auch die städtischen Unternehmen, ja sehr, sehr viel in der Krankenbeförderung unterwegs sind. Natürlich dann oftmals auch besondere Fahrzeuge brauchen, weil wir besondere Menschen befördern. Und deshalb haben wir gedacht, wir reden mal darüber. Das haben wir noch nie gemacht im Podcast in der Zeit, dass wir auch mal jemanden geholt haben, der uns wirklich auch erzählen kann, wie geht denn das alles und auf was sollte man denn auch achten? Du hast ja eine Menge Erfahrung in der Vergangenheit vermutlich mal gesammelt. Aber jetzt wollen wir einfach mal wissen, Babette hat wahrscheinlich eine Frage, wer du überhaupt bist, was du machst und wo du herkommst.
Genau, wer er ist, haben wir ja schon am Anfang ein bisschen gehört, dass er nicht auf Nordbayern ist. Ja. uns würde interessieren, Attila, wie ist dein Unternehmen entstanden? Du hast uns da ja wirklich, also die Geschichte einfach, fände ich total schön, wenn du die teilen könntest.
Okay.
Mit deinem Vater, ne, hast du ja erzählt, dass er das Unternehmen gegründet hat. Okay,
also eigentlich ist es so, wo soll ich anfangen, wo soll ich enden?
Mit deinem Papa,
Vater ist ja türkische Abstammung, ist 59 als einer der ersten Gastarbeiter, damals gab es noch gar keine Gastarbeiter, nach Deutschland gekommen. 1969 hat er dann sich selbstständig gemacht. Er stand vor der Wahl, gehe ich zurück, damals schon, oder mache ich mich selbstständig? Er ist dann nach Göttingen gezogen und hat den Betrieb gegründet. Hat dort eine kleine Lackiererei mit 4 Mitarbeitern übernommen. Und was man wirklich sagen kann, er hat in den 70er, 80er und 90er Jahren sehr viel alleine gearbeitet, hat den Betrieb sozusagen auf seinen Grundfesten, wie er jetzt steht, gebracht. Und seit den 2000er Jahren sind mein Bruder und ich dabei. Damals noch als reiner Unfallinstandsetzungsbetrieb, sorry. Und dann ist irgendwann der Fahrzeugbau dazugekommen. Und ich glaube nicht uninteressant für viele.
Also eine 57-jährige Unternehmensgeschichte, wenn wir mal zurückgehen, wenn du 69 die Lackiererei, wenn ihr das übernommen habt, ja, seid ihr so im 57. Jahr.
Krass.
Ich habe es tatsächlich nie gezählt. Wir haben um den 50. Jahrestag hatten wir überlegt, mal was zu machen.
Ja.
Haben wir dann aber, ich glaube, da kam gerade Corona groß auf, leider, und dann haben wir das schnell verworfen. Ja, stimmt. Sind bald 60 Jahre.
Ist der Hammer, oder?
Ja, es ist. Unternehmen gibt es länger als mich, noch viel länger als mein Bruder, der ist ja 4 Jahre jünger.
Ja.
Viele schaffen das gar nicht.
Mhm.
Ne? Nee, deswegen.
Voll schön. Ganz stark. Auch danke fürs Teilen, für die Geschichte.
Die Geschichte ist eigentlich urlang. Alles gut. Ja. Das ist jetzt so wirklich ein...
In einer Nussschale reingepackt. Wir stellen uns eine Walnuss vor und dort in eine Schale reingepackt. Ja.
Ja, du hast ja eben auch schon gesagt, dass ihr irgendwann dann mit dem Gedanken gespielt habt, euch da weiterzuentwickeln, also andere Sachen anzubieten, die ihr sonst nicht angeboten habt. Ihr kommt aus dem klassischen Service, Karosseriebetrieb, das, was du eben auch gesagt hast. Und dann kam ja irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, Mensch, ich kann mir auch vorstellen, in diesen speziellen Nische tätig zu werden, in der wir, also sprich ich auch unterwegs bin. Was hat dich dazu veranlasst? Es ist schon eine Nische, finde ich.
Findest du?
Ja. Ich meine, es ist groß geworden, aber in den Jahren mittlerweile. Aber früher war das ja nicht so. Auf dem Land schon immer. Wir haben ja oftmals Rollstuhlfahrten gemacht. In den Großstädten eher weniger. Da waren es dann eher die Institutionen, aber nicht unbedingt die Taxibetriebe, Institutionen wie Johanniter und was ich wieder alles noch dazu hängt. Genau. Und dann sind natürlich auch viel mehr Taxibetriebe irgendwann in diese Schiene reingegangen. Das meine ich jetzt eher aus meiner Sicht als aus deiner. Der Markt ist natürlich wirklich groß geworden. Was hat dich veranlasst? Hast du Anfragen gehabt oder wie kamst du überhaupt darauf?
Das ist eine ganz lustige Anekdote eigentlich sogar. Im Jahr 2000 oder 2001 ist einer deiner Kollegen, Wolfgang, zu meinem Vater gekommen. Wolfgang hat einen Taxibetrieb gehabt und Omnibusbetrieb und kam irgendwann zu meinem Vater und sagte, Cemil, mein Ölschuh, sein Mitarbeiter, ist in Rente gegangen. Dein Sohn Attila, der hieß Ölschuh, das ist die nächste Anekdote, weil der mit seinen Schuhen grundsätzlich in jede Öllache hineingetreten ist und dann ins Auto gestiegen ist. In die Kundenautos, in die eigenen Autos.
Ja, perfekt.
Warum hat er den Namen Ölschuh gehabt? Na, wie auch immer. Ölschuh in Rente gegangen. Wolfgang wusste nicht mehr, wer soll seine Autos bauen. Und dann kam ich ins Spiel. Gerade frisch vom Studium zurück, gerade frisch vom Daimler zurück und noch das Flaus im Kopf. Naja, dann stand ich vor dem ersten Auto. Es war ein Opel Kadett D Heckausschnitt. Ja.
Wow.
Kombi, weil das Auto natürlich auch, wie soll ich sagen, ist eigentlich niedrig, ist noch eine Dacherhöhung draufgesetzt worden, wie so ein Papamobil.
Ja.
Und da stand ich vor diesem Auto und sage, das geht? Kann man sowas bauen? Gibt es TÜV-Abnahme? Gibt es eine ABE? Wie macht man das? Fällt das Auto nicht zusammen? Und dann standen Vater und er so vor mir und sagen, du machst das schon, mein Junge. Und ich so, okay. Damals gab es das, ja.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Das war jetzt ein Fahrzeug für...
Das war ein Rollstuhlfahrzeug. Das war ein Rollstuhlfahrzeug, ne?
Noch dann die Erhöhung noch.
Genau.
Okay.
Ja, da war hinten eine kleine Rampe drin, Heckausschnitt drin. Das haben die alles selber gemacht damals in seiner Werkstatt. Wolfgang hat damals Omnibusse selber repariert. Wenn ich weiterkomme, ist er zu meinem Vater gekommen. Oder wenn der Schuh Urlaub oder krank war. Und ja, und dann haben wir halt so ein Ding mal gebaut. Natürlich kein D-Kadett, sondern es war dann Mercedes Vaneo. Damals war das Internet Anfang 2000 noch nicht so weit, dass man jetzt Informationen ziehen konnte, wo gibt es sowas. Also haben vier selbst überlegt. Da habe ich mit unserem Meister, mit Jochen zusammen, wir drei haben uns dann einen Plan gemacht, haben dreimal überlegt, bis wir irgendwo einen Schnitt setzen, was wegschneiden. Weil wenn es herausgetrennt ist, kannst du nicht mehr reinsetzen.
Weisen, aber
es halt das sieht da nicht aus. Das könnten das, na, allein so ein neues Auto zu zerschneiden. Unfall ist was anderes gewesen. Ne? Und dementsprechend haben wir dann gesagt, gut, was machst du? Irgendeine Attacke los, nochmal nach 6 Wochen mit dem ersten Auto fertig. Kannst du überlegen, 6 Wochen, 2,5 Mitarbeiter, die Kostenrechnung, die tut heute noch weh.
Kannst du keinem in Rechnung stellen.
Nein, überhaupt nicht. Ne? So ist das mit dem ersten Auto passiert. Es ist sehr schick geworden, der erste Vaneo. Dann haben wir damit begonnen. Dann kamen die ersten Anfragen, wir sind ins Mailing gegangen, ich habe Prospekte entwickelt, die durch ganz Deutschland geschickt. Dann kamen irgendwann die Crafter dazu, die Transits dazu, die Sprinter dazu. Ja, und so ist das entstanden. Jetzt seit 23 Jahren, über 20 Jahre.
Ne?
Aus einem Auto ist jetzt das geworden, was ist. Zwischendurch haben wir mal ein bisschen zurückgetreten, weil dadurch, dass das Unfallgeschäft dann angestiegen ist, da gab es diese Zeit der Werkstattverträge von den Versicherern, dann ist das bei uns durch die Decke gegangen, war dafür keine Zeit. Aber jetzt seit 2018 habe ich das, ich sag mal, unser liebstes Kind eigentlich wieder belebt, so muss man es wirklich sagen, oder lieb gewonnen. Und inzwischen macht es richtig Spaß. Also es macht Spaß, die glänzenden Augen der Kunden, wenn du Privatkunden hast, wenn du Unternehmer hast oder du hast Institutionen, wie du es schön gesagt hast, wenn die ihr Fahrzeug abholen, sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja alles da, wo es hingehört. Sowas habe ich noch nicht gehabt. Das ist schön.
Und es ist nicht immer nur das Geld, sondern es ist auch manchmal das Danke und das Leuchten in den Augen. Was
also gerade bei den Privaten, dieses Leuchten kannst du nicht mit Geld aufwiegen. Da guckst du auch dann irgendwann nicht und sagst, wenn du die Sorgen der Menschen kennst und du hast die erleichtert. Ich habe einen Kunden, der konnte mit seinem Sohn keine Strecken länger wie 15 Minuten weit fahren, weil er nicht schlucken konnte.
Okay.
Dann haben wir ein Lean-Transportfahrzeug für den gebaut. Und ich habe eine Postkarte aus irgendwo an der Ostsee gekriegt.
Ne?
Oder aus dem Urlaub. Ne? Nach 3 Monaten. Das war traumhaft. Als Danke.
Ja, das ist ja auch spannend. Ne? Ich meine, du machst es nicht nur für Betriebe wie meiner, sondern halt wirklich auch für die privaten Menschen. Gut, du wirklich dem Mensch die Mobilität schenkst, die er vorher nicht hatte. Und er war vorher abhängig von anderen,
ja,
ne, wo sie irgendwas bestellen mussten. Aber du bestellst ja in der Regel kein Taxi, um dich dann vielleicht an die Nordsee in Urlaub fahren zu lassen. Das wird einfach zu teuer. Definitiv sind die Menschen natürlich einfach mit dabei. Ne?
Genau.
Kandidaten rein, der Rollstuhlfahrer, oftmals schaffen die es mit Umsetzen, alles ja gar nicht. Da habe ich dann gar nicht drüber nachgedacht, dass es natürlich auch der private Markt ist, logisch.
Der private Markt ist gar nicht so groß, wie man denkt. Also da ist der gewerbliche Bereich, euer Taxi-Mietwagen-Bereich und die Institutionen sind eigentlich die Hauptkunden.
Ja.
Ne, weil die Investition in ein Privatfahrzeug und den Umbau ist für nicht jeden machbar.
Ja, mhm.
Leider.
Ja. Mich würde interessieren, Attila, wir sind jetzt schon so ein bisschen im Thema Krankenbeförderung reingekommen. Du hast ja das wunderschöne Beispiel auch gebracht mit der Karte von der Ostsee aufgrund einer Reise, die aufgrund deines Umbaus möglich war. Was bedeutet Krankenbeförderung aus technischer Sicht für dich? Ja, wenn man einfach jetzt auch mal guckt, es werden ja Menschen befördert. Was heißt das technisch für dich?
Vielleicht muss ich da nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Krankenbeförderung initiiert immer so ein bisschen gleich diesen Rettungswagen und Krankenwagentransport. Wir bauen ja tatsächlich nicht Fahrzeuge für den Rettungsdienst, sondern wir bauen eigentlich Fahrzeuge Liegentransport oder Rollstuhl.
Attila, da gibt es auch echt einen Unterschied. Der Krankentransport ist das Qualifizierte, das ist der Rettungsdienst, genau. Und was wir machen, sind Krankenfahrten oder Krankenbeförderung. Das sind Begriffe, da muss man mal aufpassen.
Die sind sehr ähnlich, da muss man echt aufpassen.
Ich hatte das als ich in dem Bereich irgendwann Ende der 90er angefangen habe ich da nämlich auch mal echt eine Abmahnung gekriegt, weil ich auch gedacht habe, als der Krankentransporteur, das erste Liegenfahrzeug.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, oh nee, wir machen nur eine KMU-Fahrt oder Krankenbeförderung. Die Begriffe durften wir verwenden.
Ja, das ist heftig.
Deshalb müssen wir auch da ein.
Definitiv aufpassen. Ja, also Rettungswagen, Krankenwagen reparieren wir, da haben wir auch ein sehr, sehr großes Know-how. Aber ausbauen tun wir wirklich Fahrzeuge ohne Akutmedizin. So würde ich es jetzt beschreiben wollen.
Genau, und darum geht es uns. Genau. Danke, dass du die Abgrenzung da nochmal vorgenommen hast. Und was bedeutet das technisch für dich? Ja, Krankenbeförderung in dem Rahmen, in dem wir das gerade besprochen haben.
Als Liegendfahrzeug.
Mhm. Oder als Rollstuhlfahrzeug.
Also wichtig ist halt, dass die Person, die entweder liegend oder Rollstuhl transportiert wird, auch sicher befördert wird. Das heißt, der Ausbau muss den Normen entsprechen, die wir einhalten wollen und müssen. Sonst haben wir Schwierigkeiten mit Abnahme. Wir können natürlich auch nachts nicht schlafen. Wenn wir ein Auto saumäßig ausgebaut haben und es passiert was, könnte ich persönlich nicht schlafen, meine Mitarbeiter auch nicht. Es ist halt wichtig, dass wir Komponenten verwenden, die abgenommen, geprüft, teilweise gecrashtestet sind. Nee, eigentlich nur gefasst sind, damit wir einfach eine sichere Beförderung auch machen können. Mhm. Dem Betreiber oder dem Fahrer wollen wir ein Fahrzeug bauen, was seinen Dienstleistungscharakter auch erfüllt oder auch eine gewisse Ergonomie für Fahrer und Fahrgast. Fahrgast ist das gute Wort. Fahrgast ist das gute Wort dafür.
Ja,
ne? Auch dann bietet, dass er sich nicht fühlt wie so ein, ich sage mal, ein Stück Paket im Amazon-Transporter. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Dass wirklich alle sagen, so hätte ich es nie beschreiben können im Auftrag, aber genauso habe ich das gebaut. Dann, wenn ich das merke, dann ist so, hurra, toll.
Also würdest du es zusammenfassen auf Sicherheit im Fokus?
Definitiv. Mhm. Definitiv. Ne? Weil ein Rollstuhl muss ordentlich gesichert sein. Es müssen 4 Retrakturen im Boden sein. Die kannst du nicht einfach mit 4 Spax-Schrauben anbauen. Da musst du.
Das hält nur optisch.
Genau. Und es hält vielleicht nicht mal die erste Fahrt. Und das wollen wir alles vermeiden. Personen, die liegend transportiert wird, liegt eigentlich grundsätzlich in einer Trage. Die Trage ist auch schon wieder im Grundsatz ja ein medizinisches Gerät.
Ja.
Da muss man dann aufpassen. Diese Person kann sich ja nirgendwo festhalten. Die liegt ja. Dementsprechend muss die Tragenlagerung, wo dann die Trage drauf ist, muss ordentlich fest sein. Die darf nicht im Crashfall umherfliegen, auch nicht bei einer Schnellabbremsung. Die Person muss dann ordentlich festgegurtet sein.
Wobei das da hätte ich immer in deinem Rahmen liegt.
Nee, genau.
Wenn er wirklich die Technik, die genau. Wir dann draufbauen,
genau.
Alles, was du vorher machst, ist ja eigentlich so, sag ich mal, die Hardware, die mit dem Fahrzeug verbunden wird. Das hast du auch so schön gesagt. Und aus meiner Erfahrung auch nicht. Ich mache das ja auch jetzt schon Mitte der 90er, habe ich damit an, gerade im Liegenbereich, waren wir mit die Almos-Wildung in Hessen die Ersten, die neues überhaupt gemacht haben. Und ich habe schon viele Umbauten auch gesehen, wo ich mir gedacht habe, boah, das haben Unternehmen umgebaut, auch kurzes Thema angebracht. Und die haben so ähnlich, nicht eine Spackschraube, aber die haben eine normale Schraube einfach durch ein Blech vom Fahrzeug da durchgeschraubt. Das haben wir gesehen, als wir dann Unfall in Stand gesetzt haben. Und ich sag mal, wenn der Gurt richtig diese Kräfte braucht bei einer Vollbremsung, den hätte es da rausgerissen, diese Schraube. Auch eine sichere TÜV-Abnahme bekommen, wo ich mir gedacht habe, ey, was ist das für ein TÜV? Ja, und ich bin Laie. Ne? Also ich meine, ich kenne mich schon gut mit Autos aus. Wir haben auch selber viele Fahrzeuge umgebaut bei uns in der eigenen Werkstatt. Aber sowas würde ich halt auch nie verbauen. Und was ich auch gemerkt, es ist manchmal gar nicht so kompliziert, ein festes Eisen darunter anzubringen. Ja,
das ist so.
Aber das ist das, wo ich sage, okay, das Ding hält. Ja, da kannst du eine Vollbremse machen. Ne? Fährst vielleicht sogar irgendwo auf oder sowas. Und die Tragenlagerung ist drin oder der Tragestuhl und die Schiene, die bleibt drin und nicht der Tragestuhl samt Schiene reißt es raus bei einer Vollbremsung. Ne? Und das sind alles Sachen, die sind ja alle schon passiert. Und nicht nur bei unseren Fahrzeugen, das kennen wir aus dem Rettungsdienst auch.
Es gibt genug YouTube-Videos dafür.
Genau, und deswegen ist es halt auch eine ganz besondere Verantwortung, die du da übernimmst.
Definitiv.
Wenn du solche Fahrzeuge lieferst. Ne?
Definitiv. Wir stehen halt immer mit einem Bein vom Kadi ist falsch. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen den Kunden zufriedenstellen. Wir wollen eine sichere Technik aufbauen. Aber es ist eine große Verantwortung für die Leute, die dann 2- und 3-mal etwas überprüfen müssen, wo ich dann sage, Auto geht morgen raus, Auto habt ihr abgenommen, Qualitätskontrolle ist durch, wollt ihr nochmal gucken? Die Zeit ist im Moment noch da. Ja, schlimmer ist es, wenn wir irgendwann plötzlich wie Volkswagen da 100.000 Autos bauen würden, dann wären erstmal keine Qualitätskontrolle, dann müssen wir auf Abläufe verlassen, das will ich gar nicht.
Ja, dafür ist das auch zu individuell, glaube ich.
Definitiv, das kommt noch dazu. Ne?
Und das spielt ja auch eine Rolle. Ich meine, klar, wenn du die TÜV-Abnahme hast, ist okay, aber kannst du das, was ich eben gesagt habe, ist dir das auch schon mal vor die Augen gekommen, dass du Fahrzeuge gesehen hast, die TÜV-Abnahme, wo du jetzt sagen würdest, als Unternehmer und Karosseriebauer Firma Bayer, sagen, ey, sorry, ich habe keine Ahnung, wie diese Fahrzeuge da durchgekommen sind.
Leider.
Ist so, ne?
Leider.
Also ich täusche mich da nicht.
Nein, das ist...
Das ist ein Einzelfall, aber das haben wir echt schon oft erlebt.
Nicht nur Einzelfall.
Irgendwie so ein Unfall passiert, glaube ich, ist alles okay. Aber wenn wirklich mal sowas passiert, dann, es grenzwertig.
Also wir sind ja noch, ich sag mal, wirklich als kleines Unternehmen in dieser Branche, so weit, dass wir sagen, wir setzen uns unsere eigenen Qualitätsstandards aufgebaut auf die Normung und können dann sagen, okay, da kommt es jetzt nicht aufs Geld an, sondern auf die Sicherheit. Das müssen eigentlich alle anderen auch. Ne? Alle anderen großen Marktbegleiter, mittleren Marktbegleiter müssen das eigentlich auch machen.
Ja, das Wort Martin.
Okay.
Ja, Marktbegleiter sind nicht immer gut.
Ja, wir nennen definitiv einen, ich sag mal, kleiner Ausbau am Südrand des Harzes und das passt eigentlich.
Ja. Ja. Auch fast Nordbayern, ne?
Ja, genau, fast Nordbayern. Nach Nordbayern liefern wir auch. Auch nach Südbayern.
Aber ihr liefert bundesweit, oder?
Ja, es stehen Fahrzeuge in Stralsund und auch schon in Passau. Viel weiter geht es in beide Ecken nicht mehr. Auch
an äußerst Ecken,
ja. Ja, genau. Also ich glaube Aachen und der tiefe Osten, was nehmen wir? Eisenhüttenstadt, würde ich jetzt sagen. Ne? Stehen auch schon Fahrzeuge. Görlitz noch nicht.
Mhm. Görlitz ist, glaube ich, noch, ich weiß nicht, was näher an der Grenze ist, ob es Eisenhüttenstadt oder Görlitz ist, ist mir jetzt nur, aber es ist, genau. Ihr seid bundesweit auf jeden Fall gut dabei.
Toi, toi, toi.
Ja.
Der Marktname geht rum.
Mhm.
Soll ich mal eine Frage zum TÜV stellen?
Oh je.
Ja. Wie ist das so? Oder was, wenn du die Fahrzeuge jetzt fertig hast, dann machst du ja oftmals sehr individuelle Umbauten auch. Mhm. Und jetzt ist ja für dich dann auch die Herausforderung zu sagen, okay, kriege ich das Ding echt durch den TÜV? Sprichst du sowas vorher auch mal ab, wenn du irgendwas Spezielles hast, wo du mit dem TÜV
das jetzt
machst? Okay, okay, weil ich kenne die Abläufe im Hintergrund naja gar nicht, weil dann fängst du an umzubauen und dann sagt der TÜV,
oh nee,
nicht. Das ist also in der Praxis einfach so. Du hast einen individuellen Wunsch von mir als Unternehmer. Ich komme zu dir und sage, ich habe hier ein Fahrzeug. Das können ja auch mal Autos sein, die jetzt neu sind, ne? Die noch nicht umgebaut wurden. Und dann fängst du an und schnippelst daran rum, wie du es im Ursprung mal gemacht hast. Ist das eine große Herausforderung oder kommst du dann mit dem TÜV irgendwie auch einig oder spielen die ein gutes Spiel mit dir mit und lassen dich auch machen?
Also ich sortiere ja vorher, ich sage immer vorher schon aus, was geht und was nicht geht.
Das mache ich so einfach.
Ne, das mache ich schon, wo ich dann, ich sag mal, die Ideen des Kunden in die Richtung drücke, was technisch umsetzbar ist, was auch bezahlbar ist für den Kunden. Das kommt ja als nächster Schritt noch dazu. Und dann sind es meistens auch die Kleinigkeiten, ne, wo man sagt, ich habe die Festpunkte mal 10 cm nach links oder rechts gesetzt, nenne ich es jetzt mal. Wo ich dann dem Prüfer dann schon sage, wir weichen diesmal vom Standard ab. Okay. Das und das haben wir vor. An die Stelle wollen wir was machen. Manchmal ist er schon genervter. Wir müssen mich deswegen extra anrufen. Ne, aber eigentlich ist mir das lieber.
Ja, so, fängst du nicht an und daher kommt irgendein anderer, der sagt, nee, wir haben ihre Standards und das hätten sie nicht
absprechen müssen. Wir haben ja im Grunde genommen, ich sag mal, 95% aller Produkte sind irgendwie mit Abnahmen und Crashtests und so weiter schon vorgesehen. Dann sind es wirklich Kleinigkeiten. Also wir haben jetzt aktuell in der Fertigung 2 Fahrzeuge für den Katastrophenschutz. Und da war ich mir zum Beispiel nicht sicher, das Fahrzeug kriegt an der Seitenwand sogenannte Sandbleche. Das sind diese Bleche, die man reinpackt, wenn ein Fahrzeug im Schlamm ist, dann ist die Rüstung außen dran. Weil drin kein Platz mehr war. Drin sind Rollstuhlplätze, drin sind Sitzplätze, kein Platz mehr. Die waren mir persönlich schon zu scharfkantig, die wir da ausgesucht hatten. Da habe ich den Prüfer angerufen, wir haben das und das vor. Ja gut, dann hat er gesagt, kann ich nicht zulassen. Ne, schraubst du ab, dann mache ich nur eine Halt, schreibe ich nur eine Haltung rein. Aber sind sie bei mir drin oder sind sie dann bei der TÜV-Untersuchung einmal dran, wird da einer meckern.
Liegt die Verantwortung bei dem Nutzer?
Nee, ja.
Das ist ja nicht
in dem Fall mache ich es anders. Ich schmeiße die leider weg, haben viel Geld gekostet und kaufe welche, die funktionieren.
Das heißt, welche, die eine Zulassung kriegen, weil sie halt nicht diese Schramm da unten haben, dass man sich nicht verletzen kann, wenn man vorbeigeht und Zusatzausstattung oder sowas, die anfasst.
Und verletzen kann man sich natürlich trotzdem, aber...
Du kannst auch mit dem Kopf gegenlaufen, absichtlich, unabsichtlich. Ne? Da muss ich eine scharfe Kante sagen, es kann trotzdem bluten. Ne?
Was mich interessieren würde, wenn wir jetzt schon bei Normen und TÜV sind, wo sind in der Praxis die größten Unsicherheiten, die du immer wieder feststellst? Bei
Sicherheiten wo?
Unsicherheiten in Bezug auf Kunde kommt, möchte gern sein Fahrzeug umgerüstet haben. Wo ist Beratungsbedarf? Wo kannst du auch nochmal Sicherheit auch geben, wenn die Fahrzeuge umgerüstet werden? Also wie kannst du Unsicherheiten bei deinen Kundinnen und Kunden einfach durch Gespräche auch mit rausnehmen?
Gut, man muss sich den Bedarf anhören. Mhm. Meistens sind es dann, ich sag mal, Neuanfänger, die irgendwo vielleicht nur als Fahrer gearbeitet haben, die noch nicht wissen, was gibt es an Autos, was ist technisch möglich. Da musst du dann wirklich, bei Adam und Eva nicht, aber du musst sehr früh anfangen, musst dann irgendwo in die richtige Spur bringen. Ne? Weil wenn irgendwas technisch nicht geht, ich verblende mir doch selbst die Zunge. Und dann sage ich dem Kunden aus, das kann ich machen, das nicht. Mhm. Ne? Und dann muss man auch entweder was ablehnen oder sagen, ich baue nur bis hierhin und nicht weiter. Zum Beispiel. Ne? Manchmal muss man auch aufpassen, dass auf der anderen Seite das Richtige verstanden wird. Das habe ich auch manchmal das Problem. Mhm. Dann ist so, erklärt.
Ein Beispiel dazu?
Vielleicht an einem Auftrag, wo du gemerkt hast, boah, da war es gut vielleicht, dass wir nochmal gesprochen haben. Oder da waren die Vorstellungen unterschiedlich und da war so ein Aha-Erlebnis für dich auch. Wenn du ein Beispiel hast, ist fein.
Wenn nicht, ist auch okay.
Aktuell.
Vielleicht kommt es noch, ne? Das kannst du es später auch noch sagen. Ja.
für mich ist einfach nochmal so,
ne, wir haben kleine Einheiten, in denen wir unterwegs sind. Wir haben diese Caddies hier aus, nennt jetzt einfach mal, ne, also den Hersteller oder also sprich VW oder Crafter Sprintergröße. Was ist so das, wo du sagst, okay, die Dinger gehen viel mehr und wann setze ich welche Fahrzeuge eher ein oder wo würdest du eher empfehlen, wenn ich jetzt als Newcomer-Taxiunternehmer komme, mit der Erfahrung, die du schon sammeln durftest und ich sage dir, ich würde gerne in dem Bereich was machen, jetzt gehe ich erstmal zum Umbauer. Wie würdest du was sagen, was er machen soll? Könntest du das überhaupt mit dem, was du alle schon an Geschichten auch gehört hast? Weil guck mal, du bist der Unternehmer, wo die Maschinen gehen und viele erzählen viel. Das heißt, du kriegst ja ganz viel von dem Markt mit. Du kannst die Unternehmer einschätzen, du kannst den Markt zum Teil einschätzen. Was machen die alles so? Die erzählen dir auch von Kunden und so. Ich meine, klar, das ist ein Thema, was in deinem Kopf bleiben sollte. Aber natürlich kannst du das ganz gut einschätzen. Wenn ich jetzt als Newcomer komme, könntest du ja schon gewisse Fragen mir stellen, um zu sagen, hey, wenn du das und das vorhast, dann geh eher zu einem Caddy, das reicht dir. Und den machen wir dir halt so und so. Machen wir vielleicht noch ein paar Chapsits hinten rein, dann kannst du noch besser nutzen oder mal in eine Tragestuhlschiene rein oder nee, dann nimm lieber ein größeres Fahrzeug für, weil du vielleicht dann auch die Tagespflege noch mitfahren kannst. Oder
dann nimmst du mir die Frage schon oder die Antwort schon aus dem
Dann habe ich schon alle.
Ja. Also es ist wirklich so, man muss wirklich beim Newcomer musst du wirklich reinhören. Welchen Bereich wieder rein? Wie viel Geld hat er auch zur Verfügung?
Ja.
Ne? Beim Geld geht es dann gleich großes Auto, kleines Auto. Die Frage, muss halt gucken, ist er im ländlichen Bereich, ist er im städtischen Bereich. Im ländlichen Bereich rate ich dem Kunden zum Beispiel, nimm die Drehklappsitze rein, dann kannst du das Fahrzeug, wenn es diese Caddy-Größe, Opel-Combo-Größe, was gibt es da noch? Citan, Mercedes, Ford zum Beispiel. Nimm Drehklappsitze hinten rein, dann kannst du am Wochenende noch Discofahrten mitmachen. Dann kannst du 7 Leute Nachtschwärme einsammeln, muss das Auto nicht als Rolli-Fahrzeug benutzen. Mhm. Ne?
Und trotzdem hast du die Option.
Genau, und trotzdem hast du die Option. Im städtischen Bereich ist es einfach, ein zweites Auto zu schicken. Da schickst du dann eher ein Auto für die Nachtschwärmer, weil du dein Rollstuhlauto nicht blockieren möchtest. Ne? Da brauchst du es zum Beispiel dann weniger. Tragestuhl trauen sich viele noch nicht, weil sie sagen, oh, hör zu, ich brauche dafür einen zweiten Mann zum Transport. Habe ich nicht, will ich nicht. Und dann sage ich vielen, hast du denn Anfragen? Ja, habe ich schon. Dann nimm doch nur die kleine Lösung, mach mal nur die Vorbereitung rein. Und wenn du nach einem Jahr Rollstuhltransport merkst, dann brauchst du es nur reinschrauben oder ich mache die Abnahmen, dass du das Teil nur noch kaufen brauchst, dass du nicht eine zweite Abnahme machen musst, nochmal eine Eintragung, das Auto stilllegen, Fahrzeugschein umtragen, kostet ja auch Zeit.
Ja.
Ne? Und definitiv auch, wenn das Auto dann 3 Tage, 4 Tage nicht gefahren werden, kostet es auch viel Geld. Dann lieber vornherein alles vorbereiten und Ruhe haben. Wenn ein Kunde ein großes Fahrzeug haben will, dann kann man natürlich viel spielen. Ne? Aber dann ist die Frage, ist das für Newcomer das Richtige? Ne? Definitiv hat er, wie du jetzt, einen größeren Taxibetrieb, sagt, ich will in den Markt rein und ich muss mich präsentieren, ich brauche was Repräsentatives, dann sollte man schon vielleicht in den großen Bereich gehen. Ne? Ich denke da, ich sag mal, meine eierlegende Wollmilchsau ist so dieser Triplex R-Ausbau.
Oh,
immer noch so, ja, mein Lieblingsausbau. Ne? Es ist halt, du kannst bis zu 9 Personen transportieren, du kannst, ich sage immer gerne, morgens eine Schülertour machen, ein zweites Fahrzeug bleibt liegen, du musst unbedingt als Unternehmer nochmal schnell reagieren können, musst Leute, Behinderte oder Rollstuhlfahrer aus einer Einrichtung innerhalb weniger Minuten noch in die Werkstätte fahren, das große Fahrzeug ist ausgefallen, dann kannst du diesen Triflex-R-Ausbaufahrzeug, weil es einfach nur 3 Straßen weiter im Einsatz war, nach der Schülertour dorthin schicken, Sitze umklappen, du brauchst keinen zweiten Mann, Rollis rein, die Rollstuhlfahrt machen und dann, du brauchst nicht quer durch die Stadt hetzen. Du musst nicht irgendwie Sitze ausbauen, ins Lager stellen, zweiten Mann suchen. Das Ding ist einfach geil. Das sage ich so, wie es ist. Das ist halt so diese eierlegende Wollmilchsau. Das Ding kannst du auch, ich sag mal, verknüpfen mit Tragestuhltransport, mit Fahrtragentransport. Die Möglichkeiten kann man dazu alles reinmachen. Ne? Ich nenne das Auto auch so gerne so ein bisschen so Spitzenabdeckung. Ne? Du hast einen Fuhrpark, wo du feste Linien hast, wo du einfache Autos einsetzt, weil sie dann einfach der Kosten-Nutzen-Faktor am besten dann da ist. Aber du brauchst immer ein Auto, wo du sagst, ich muss mir dieses Auto in die Wartung stecken, da ist ein kleiner Schaden dran, da ist der Reifen dran, da ist die Bremse dran.
Das Ding.
Und dann hast du den als Ersatz, weil den kannst du dann, klar musst du ein bisschen anders takten, aber kriegst du es dann hin.
Das ist das, was ich eben schon gesagt habe, wo ich dich gefragt habe, kriegst du denn auch Geschichten? All das wüsstest du gar nicht, das sind ja Informationen, die ja eigentlich ein Taxiunternehmer erzählt.
Ja, ja, ist so, definitiv. Das ist
spannend, ja. Ne? Wenn man da mal nachhakt, was für ein Wissen und Know-how in einem Umbauer steckt bezüglich Taxi-Mietwagen und Unternehmertum, ja. Das ist dir wahrscheinlich gar nicht so bewusst gewesen.
Doch schon, aber man verdrängt das, ne? Man hat dann die Geschichte dann zu seinem Kunden gespeichert und dann gibt man die zum besten Mal, wenn den Kunden wieder trifft, ne? Es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt auch so, wir haben Triflex Air-Ausbauten zum Beispiel an Kunden geliefert, die gesagt haben, oh ja, schönes Ding. Ich muss es jetzt kaufen, weil ich muss meinen Dienst erfüllen. Ich hätte gerne was Günstigeres, weil der Ausbau ist leider 30-40% teurer. Aber der rief er mich 2 Monate später und sagt, hast du noch einen? Ich sage, was ist los? Ja, wir haben jetzt hier von der Caritas 2 Linien übernommen und der Rollifahrer, der sonst hinten im Gepäckraum gesessen hat, sitzt jetzt vorne rechts und sitzt mitten zwischen seinen Kollegen und erzählt Geschichten zum Besten und der ist aufgelebt. Ne? Die Betreuer von ihm haben mir gesagt, dass die den Physiotherapeuten eingespart haben. Ne? Der hat also wirklich einen Knacks gehabt, weil er hinten ein Gepäckstück transportiert wurde. Ne? Und jetzt ist die Gehörigkeit da. Ne? Und das ist so, das war geil. Hat dazu geführt, dass er jetzt im Herbst noch 4 Autos gekauft hat. Also es ist halt so, das führt beim Kunden dazu, also das sind so einfache Entscheidungen, die dann sagt, ich bleib dabei.
Und das weißt du vorher nicht, wenn du das konzipierst. Glaube ich überhaupt nicht, dass das die Menschen, die solche Fahrzeuge entwickeln, dass die darüber nachdenken. Im Augenblick kann ich es mir nicht vorstellen. Jetzt, wenn du solche Geschichten erzählst und die das nicht hören, dann sagt man sie vielleicht schon, vielleicht sollte man solche Faktoren mit einbeziehen bei einem Umbau. Aber das ist halt echt eine super soziale Komponente, wenn du das Mensch Zugehörigkeit dafür bekommt, der eh schon mobilitätseingeschränkt ist und jetzt mit den anderen dabei sein darf. Nicht nur in der Einrichtung, sondern schon auf der Fahrt. So erlebst das natürlich hinten im Kofferraum, sage ich jetzt mal, ja. Anders, als wenn ich vorne mit dir hinter dem Fahrer sitzen darf.
Wenn wir genommen, das war nicht gut.
Nicht, ne? Das ist bestimmt meine Mutter wieder.
Mach sie eigentlich. Genau, gerne.
Eigentlich hatte ich es auf.
Ja, das ist in Ordnung.
Das ist der perfekte Moment,
aber ich habe das auf nicht stören
Pause,
gesagt.
Um eine Pause einfach auch zu machen, ja, bevor wir... Das war die Pausenklingel, so wie in der Schule, bevor wir im Teil 2 mit Attila über Fehlentscheidungen beim Umbau sprechen, welche Fehler man auch so macht. Da hat er auch spannende Geschichten mitgebracht.
Im Vorgespräch haben wir das schon gesagt.
Haben wir im Vorgespräch schon einiges gehört. Das teilen wir mit dir in der nächsten Woche im Podcast. Danke fürs Zuhören. Teile gerne in den Kommentaren deine Erfahrungen in Bezug auf Umbauten. Das kannst du bei Spotify und bei YouTube machen. So dass wir einfach auch wissen, wo du dort stehst.
Ja, und wer Interesse an Attila hat, ne, da werden wir alles, wie man Attila erreichen kann, werden wir in die Shownotes bringen, sodass du dann auch dort mit Attila Kontakt aufnehmen kannst.
Sehr gut.
Auch Attila einige Geschichten erzählen kannst, was bei dir anders läuft. Okay, dann würde ich sagen, Kaffeerunde, ja, Pause und
nächste Woche geht's weiter.
Ciao. Tschüss.